Ja, vielen Dank, Herr Gottschlich, für diese ganz freundliche Einführung. Ich danke auch sehr für die Möglichkeit, hier einige Gedanken mit Ihnen zu teilen. Danke auch Herrn Professor Fuchs für die mir hier gebotene Möglichkeit. Und was ich jetzt vortragen werde, ich könnte eigentlich sagen, dass ich vor einigen Jahren schon versucht habe, das dominante ökonomische Modell menschlicher Rationalität einer wirklich eingehenden Kritik zu unterwerfen. Aber diese Kritik bewog sich in den systematischen Bahnen der kantianisierenden Transzendentalphilosophie. Herr Gottschlich hat ja unter anderem auch erwähnt, dass das eins meiner Schwerpunkte ist. Ich meine damit die von Kant inaugurierte Form von Philosophie und deren Transformationen im Neukantianismus und in der subjektorientierten Transzendentalphilosophie der Nachkriegszeit. Werner Flach wurde schon erwähnt. Ich kann vielleicht auch erwähnen, dass in diesen Tagen bei einem österreichischen Verlag eine Gedenkschrift für Hans Wagner erschienen ist, der übrigens Professor in Bonn war ganz lange. Das wir kennen ihn wahrscheinlich. Befürchte. Ich habe in der Regel gehört, er sei doch sehr bereichernd gewesen.
Ja, als Lehrer.
Ja, also dieser Hans Wagner ist eigentlich wiederum der Lehrmeister für diesen Werner Flach und das sind wirklich, denke ich, Glanzlichter der deutschen Transzendentalphilosophie der Nachkriegszeit. Jedenfalls in diesen Bahnen, Kant, Neukantianismus und diese subjektorientierte Transzendentalphilosophie, in diesen Bahnen bewog sich diese Kritik der ökonomischen Rationalität. Und ich denke, dieser damalige Versuch, und ich werde darüber noch ein paar Dinge gleich sagen, dieser damalige Versuch, der reicht auch aus, um einen, wie es in der ökonomischen Literatur selbst heißt, ökonomischen Imperialismus, das wird auch schon klar, was das heißt, aber das ist natürlich der Versuch, überhaupt die Kultur primär aus einer ökonomischen Perspektive zu deuten und zu gestalten. Also um einen ökonomischen Imperialismus in seine Schranken zu verweisen. Mittlerweile ist mir jedoch klar geworden, vielleicht nicht durch die Bemühungen von Herrn Gottschlich, aber jedenfalls er geht auch ein Stück weit mit mir auf diesem Weg, ist mir jedoch klar geworden, dass es damit nicht sein Bewenden haben kann. Kants Subjektivitätstheorie und Mutatis Mutandis, die gesamte kantianisierende Transzendentalphilosophie, gründet nämlich in Voraussetzungen, die für sich genommen gerade menschliches Verhalten als freies nicht zureichend begreifen lassen. Es kommt hier, nolens volens, begrifflich nicht zur Verwirklichung der Freiheit, wie Kant sagen würde, zum Dasein der Freiheit, wie Hegel sich ausdrückt, beziehungsweise zu rational behavior im Sinne von realisierten Präferenzen des tätigen Subjekts, wie sich im Anschluss an das rational choice Modell formulieren ließe. Wenn man so will, gilt es Hegels Moralitätskritik Kants und seine sich daraus ergebende Sittlichkeitskonzeption in die Diskussion einzubringen. Und das ist eben, was ich damals nicht gemacht habe. Und im Folgenden will ich dazu aufs Ganze gesehen jedenfalls auch teilweise tentative Überlegungen anstellen. Auch aus diesem Grund sind mir Ihre Anregungen besonders willkommen. Zunächst lege ich unter dem Titel Kant, Präferenzen und die Reflexivität des Subjekts, die kantianisierende Kritik da, also sozusagen das, was ich damals erreicht habe. Und so dann unter dem Titel Hegel, Sittlichkeit und die Reflexivität des Subjekts, deren hegelische Vertiefung. Ich werde den etwa 45 Minuten in Anspruch nehmen. Also zum ersten Teil. Bekanntlich ist die gegenwärtige neoliberale Ausrichtung der westlichen Politik und Gesellschaftsgestaltung ebenso dominant wie umstritten. Der Neoliberalismus als politische Doktrin hat dabei durchaus seine Grundlage in einer einflussreichen ökonomischen Theorie, auch wenn die Ökonomen das nicht immer gerne hören, nämlich in der ökonomischen Variante einer Universaltheorie menschlichen Verhaltens. In der Literatur ist diese ökonomische Variante einer Universaltheorie menschlichen Verhaltens bekannt unter dem Namen ökonomischer Imperialismus. Und man muss dabei paradigmatisch an einen Nobelpreisträger wie Gary Becker denken. Also sein berühmtestes Buch ist dann The Economics of Marriage. Das ist ein schönes Beispiel. Dann ist die Ehe eben thematisiert in der Perspektive der Wirtschaft. Und das gilt dann nicht nur im Laufe der Entwicklung für die Ehe, sondern das gilt für jegliche kulturelle Äußerung. Freakonomics ist dann mehr oder weniger so eine Art Endpunkt dieser ganzen Tendenz. Ja, wie dem auch sei, Gary Becker's Ökonom, ja, Gary Becker, daran denken Sie, und dieser Gedanke des ökonomischen Imperialismus ist eigentlich sehr einflussreich, auch in den anderen Sozialwissenschaften. Hier wird vielfach das Rational Choice Modell, ich sage in Zukunft jetzt nur noch RCM, also das Modell der rationalen Wahl, zur Erklärung sozialer Sachverhalte herangezogen. Und dieses Rational Choice Modell, dieses RCM, das ist eigentlich formaliter der Erklärungsansatz der neoklassischen Wirtschaftstheorie. Triftigerweise wird dieser Ansatz dann auch als den des Homo Ökonomicus bezeichnet. Nimmt man nun einige wesentliche Voraussetzungen des RCM in den Blick, dann wird sichtbar, dass es aus prinzipiellen Gründen nicht als universale Theorie menschlichen Verhaltens fungieren kann. Man beachte, meine Deutung kritisiert keineswegs die ökonomische Rationalität als solche, sondern nur eine besondere Interpretation dieser Rationalität, nämlich die Interpretation des ökonomischen Imperialismus. Ich gehe davon aus, dass Ihnen das RCM und die neoklassische Konzeption von Rationalität jedenfalls in groben Zügen bekannt ist. Im Kern besagt es, rationales Verhalten ist instrumentelles rationales Verhalten. Rationales Verhalten, das gegebene Zwecke oder wie es dann heißt, Präferenzen oder Desires, in nutzenmaximierender Weise erfüllt. Also in einer Weise, die die zur Verfügung stehenden Mittel, Handlungen in diesem Fall, optimal einsetzt. Es ist eine Rationalität, die Reflexion auf Zwecke ausschließt. Aus methodischen Gründen lässt sich die Rationalität der Zwecke oder der Präferenzen, wie es in diesem Diskurs heißt, nicht rational rechtfertigen im Rahmen des Modells. Freilich werden die Voraussetzungen des RCM auch innerhalb des ökonomischen Diskurses kritisiert. Diese Kritik trägt jedoch primär einen empirischen Charakter. Sei es, dass betont wird, menschliches Verhalten ist viel komplexer, als es das physikalistisch orientierte RCM darlegen kann, sei es, dass ins Feld geführt wird, das RCM ist kein adäquates, ja, noch abgesehen vom Realismus, überhaupt kein adäquates theoretisches Konstrukt, um menschliches Verhalten zu erklären, da dessen Vorhersagen, wie die Finanz- und Wirtschaftskrisen ja eigentlich immer wieder zeigen, nicht zureichend eintreffen. Das ist eine relativ einfache Widerlegungsstrategie. Die Voraussagen treffen nicht ein. Im Gegensatz zu dieser empirischen Kritik betrifft meine Kritik den Begriffsrahmen des RCM selbst. Das RCM geht von Annahmen aus, die es weder rechtfertigt noch zu rechtfertigen fähig ist. Diese reflexive Grundlage des RCM soll eben zum ausdrücklichen Thema gemacht werden. Das heißt, wir müssen über die Voraussetzungen des RCM nachdenken. Also im Sinne der Vortragsreihe, es ist eine Zeit zu denken, auch über dieses RCM. Zwei dieser Voraussetzungen eignen sich dazu ganz besonders. Sie betreffen erstens das, was ich schon angedeutet hatte, die Gegebenheitsweise von Präferenzen. Sind Präferenzen eigentlich bloß gegeben? Und zweitens die Quantifizierbarkeit des Nutzens. Sie wissen, vermute ich, dass die Volkswirtschaft und das Rational Choice Modell ein eher mathematisches Modell ist, um unser Handeln zu verstehen. Aber ja, mathematische Modelle setzen Quantität voraus und Berechenbarkeit voraus. Und ein Grundbegriff dieses RCM, dieser Herangehensweise, ist der Begriff des Nutzens. Lässt sich der Nutzen überhaupt so einfach quantifizieren? Also das ist der zweite Punkt. Also zum ersten Punkt, zu den Präferenzen und was ich nennen würde, den geltungsreflexiven Bildungsgang. Das gegeben seine Präferenzen und der geltungsreflexive Bildungsgang. Für uns Menschen sind Präferenzen mitnichten einfach hin gegeben. Sie sind vielmehr teils eines geltungsreflexiven Bildungsgangs, innerhalb dessen ihre Geltung thematisch ist. Also der normative Gehalt ihrer Gegebenheit geradezu problematisiert wird, thematisiert wird jedenfalls. Menschliches Verhalten zeichnet sich somit aufs Ganze jedenfalls aufs Ganze oder universal gesehen, ne? Und der Hintergrund ist immer diese Universaltheorie menschlichen Verhaltens, aufs Ganze oder universal gesehen, durch eine andere Struktur aus, als die vom RCM ins Spiel gebrachte. Das RCM setzt etwa voraus, dass ihre Präferenzen oder Bedürfnisse, Interessen, Ziele, Zwecke oder Ähnliches den Betroffenen jeweils hinreichend bekannt sind. Wie wir jedoch wissen, können Urteile über die eigenen Präferenzen durch kognitive, emotionale, soziale Täuschungen verzerrt und daher defizient sein. Prozesse des Verstehens, des Beurteilens und der Kritik der eigenen Interessen gehen in die sogenannte Basis der Nutzenkalkulation ein. Insofern sind Präferenzen nicht bloß gegeben. Gerade wenn es sich um sogenanntes rationales Verhalten handelt, bewerten wir sie auch. Und zwar ständig. Eine solche reflexive Struktur normativer Prägung sieht das RCM jedoch nicht vor. Vielmehr wird Nutzenmaximierung unreflektiert als Handlungsziel gesetzt. Methodologisch gesehen sind Ziele dem RCM zufolge bloß gegeben. Als Ziele bleiben sie unreflektiert. Zwar ist Rationalität historisch gesehen immer auch mit Rechnen und Kalkulieren assoziiert worden, gleichwohl verweist Rationalität historisch gesehen nicht weniger auf die grundlegendere Bedeutung des Grundes und der Begründung. Rationalität als Disposition des Menschen, animal rationale, heißt dann die Fähigkeit, Gründe für Überzeugungen jedweder Art zu haben. Sie also, sei es nun zureichend oder unzureichend, das ist gänzlich unwichtig, begründen zu können. Eine solche Fähigkeit bezieht sich nicht nur auf die Geltung der Mittel, um Zwecke zu realisieren, sondern nicht weniger auf die Geltung der Zwecke selbst. Die Reduktion von Rationalität qua Vernünftigkeit auf instrumentelle Rationalität, wie sie im RCM erfolgt, ist daher, könnte man sagen, einfach unrealistisch. Es wird ein Aspekt von Rationalität verabsolutiert. Ein wichtiger Aspekt, aber der wird für das Ganze genommen. Ist unsere Zwecksetzung, wie dargelegt, in die Reflexion des Handelnden einbezogen, dann wird ein Ausgangspunkt des RCM als universale Handlungstheorie, genereller Zweck menschlichen Verhaltens sei der Nutzen, und dieser Nutzen wird im Rahmen des RCM immer als eine sinnlich verstandene Größe aufgefasst, also wird in seiner Begründbarkeit völlig problematisch, also dass der Nutzen das generelle Ziel menschlicher Handlung ist, wird völlig problematisch. Denn menschliches Verhalten als regelorientierte Tätigkeit ist kein bloßes Naturgeschehen. Wir haben nicht einfach Präferenzen und Desires im ökonomischen Sinne, die wir so effektiv und effizient wie möglich realisieren möchten. Zu unserem Verhalten gehört eben auch die Möglichkeit der Verständigung, der Prüfung, der Bewertung unserer Zwecke. Es geht dem Menschen, könnte man sagen, immer auch um die objektive Geltung seiner Ziele und entsprechend auch um die objektive Geltung der Mittel, um die Ziele zu verwirklichen. Damit aber, wenn es uns schon um die objektive Geltung geht, unterwerfen wir uns offenbar einem Inbegriff von, könnte man sagen, Maßstäben oder wie es in der Philosophie dann heißt, Geltungsprinzipien, Werten, Ideen, die uns in unserem Denken und Handeln normieren sollen. Sogar wenn wir wissen wollen, ob unser Verhalten nützlich ist, fragen wir danach, ob wir gültig denken und handeln, nämlich nach dem Maßstab der Nützlichkeit. Unser Handeln ist weder notwendigerweise noch von Natur aus gültig. Die Bedeutung dieser Wert-, Idee- oder Regelbezogenheit kann man nicht hoch genug einschätzen, wenn man menschliches Verhalten verstehen will. Sie schiebt nicht nur allem Naturalismus, also der Versuch, menschliches Verhalten primär durch Ergebnisse und Methoden der Naturwissenschaften zu verstehen. Sie schiebt nicht nur allem Naturalismus einen Riegel vor, sondern ebenso dem ökonomischen Imperialismus. Und gerade bei Gary Becker ist es dann so, wenn es um die Ursprünge und bei anderen, wenn es dann um die Ursprünge der Präferenzen geht, da kommt auch die Biologie ins Spiel. Das sind die vielleicht für die Ökonomie gegeben, wenn wir sie aber doch auf ihren Grund gehen wollen, dann kommen sie alle nur sozusagen aus dem Leben hoch. Zweifelsohne, muss man dann sagen, verlangen die Lebensbelange ihren Tribut. Trotzdem erheben wir in unserem rationalen Verhalten, aus unserer Selbst- und Weltgestaltung, durchgehend Ansprüche auf Geltung. Kulturphänomene sind immer auch Geltungsphänomene. Also Phänomene wie Wissenschaft, Kunst, Politik, Religion lassen sich ohne den Begriff der Geltung überhaupt nicht bestimmen. sozusagen jeweilige Gebiete spezifischer Geltungsbestimmtheit. Durch Kultur gestaltet der Mensch sich selbst. In dieser Selbstgestaltung unterwerfen wir uns einer Bestimmtheit, einer Regelhaftigkeit des Verhaltens, sagen wir einer Wertbestimmtheit, wenn wir unter Werte, mit Werte meinen, Orientierungsdeterminanten menschlichen Verhaltens. Und zwar unterwerfen wir uns einer Bestimmtheit, die den Anspruch der Lebensbelange übersteigt. Ja, wir beurteilen ja geradezu unsere Lebensbelange, die den Anspruch der Lebensbelange übersteigt, die sich sogar gegen die Belange des bloßen Lebens stellen kann. Wie Schiller irgendwo mal sagt, ist das Leben der Güter höchstes nicht. In diesem Sinne. Der Mensch determiniert sich daher so, dass sich sein Verhalten zu etwas qualifiziert, das ihm aus Gründen des bloßen Lebens, der lebensmäßigen Bedingtheit nicht zukommt. Die lebensmäßige Bedingtheit wird aufgehoben oder integriert in oder überformt durch die unbedingte, das heißt selbstbedingte Möglichkeit und Aufgabe des Menschen als Subjekt seines Denkens, Tuns und Lassens. Ja, denn ebenso ist der Mensch nicht bloß Objekt, sondern Subjekt seiner Tätigkeit. Als Subjekt leben wir immer wertorientiert. Zwar sind wir auch Lebewesen und als solche von Naturgesetzlichkeit beherrscht, indem wir aber den Anspruch erheben, plan- und zweckvoll zu handeln, das heißt, uns gemäß Werten zu gestalten, erheben wir uns über diese bloße Naturbedingtheit. Wir verfolgen, könnte man sagen, Ziele, Werte, Ideen, nehmen daher eine Distanz ein zu unserer natürlichen, lebensmäßigen Bedingtheit und versuchen darüber hinausgehenden Interessen gerecht zu werden. Interessen der Geltung. Das Leben wird also in den Dienst dieser Interessen gestellt, statt umgekehrt. Es ist eben nicht der Güter Höchstes. Und was ich Ihnen jetzt vortrage, ist, meine ich, kein Wunschdenken eines Sonntagsredners, sondern eine reflexive Beschreibung unserer Lebenswelt, wie sie ist. Schon in unseren biotischen, also lebensmäßigen, in unserer lebensmäßigen biotischen Existenzsicherung liegen Ansprüche, die auf Kontrolle und Gestaltung des natürlichen Strebens hinweisen. Ja, auch etwa innerhalb des sogenannten Utilitarismus gibt es große Debatten über die Kurz- und Langfristigkeit der Folgen von lustbestimmten Verhalten. Das heißt ja eigentlich schon, dass wir das Prinzip der Lust nochmals einem anderen Prinzip unterwerfen und es nicht als uns unmittelbar bestimmend in Anspruch nehmen. Ständig sind wir dabei, uns irgendwelche Kontrollinstanzen, Gestaltungsinstanzen zu unterwerfen. Das Leben zu erhalten erfordert vielfältige Regelung, also Regelbestimmtheit des Menschen. Gleichwohl ist die Erfüllung von Lebensbelangen nicht der Endzweck unseres Verhaltens. Endzweck ist unsere Selbstgestaltung qua Ideenbestimmtheit oder qua Wertbestimmtheit. Genauer müsste man sagen, unsere Bestimmtheit durch solche Werte oder Ideen, die uns eigentlich als Subjekt qualifizieren, als Subjekt definieren. Also beispielsweise daran denken, eine Entität, die keinen Bezug zur Wahrheit hätte, keinen Bezug zur Moralität, würden wir dann den Begriff des Menschen für eine solche Entität in Anspruch nehmen? Zunächst denke ich, im Normalfall jedenfalls nicht. Also das sind dann eben so Werte. Wenn etwas ein Mensch ist, dann hat es einen Bezug zu, in diesem Fall Wahrheit oder Moralität, und man kann natürlich noch viele andere nennen. Das sind im Grunde definierende Begriffe dessen, was es heißt, Subjekt seiner Tätigkeit zu sein. Wenn man unter Mensch versteht, Subjekt seiner Tätigkeit. Also wir unterwerfen uns einer Bestimmtheit, wir unterwerfen uns Werte oder Ideen, die uns als Subjekt qualifizieren, die also definierende Momente unseres Subjektseins selbst sind. In einem solchen Fall könnte man sagen, bestimmen wir unser Verhalten strikte genommen selbst. In einem solchen Fall liegt Autonomie vor. Entsprechend subordinieren wir das Leben als natürliches Phänomen der unbedingten Möglichkeit und Aufgabe freier Selbstgestaltung unserer selbst qua Subjekte. Erst durch eine derartige Rationalitätsstruktur ist menschliches Verhalten, was wir im Normalfall immer in Anspruch nehmen, also sozusagen nicht jetzt bei den Kleinstbabys oder bei den dementierenden alten Leuten, da müsste man separat diskutieren, aber im Normalfall nehmen wir doch immer in Anspruch, dass unser Verhalten zurechenbares Verhalten ist. Und das ist eben nur denkbar unter der soeben geschilderten Rationalitätsstruktur. Zurechenbares Verhalten, nicht zuletzt in seinem Ergebnis, in seiner Geltungsqualifikation. Ist unser Verhalten gültig oder ist es ungültig? Das heißt, wir werden darauf angesprochen. Wir werden als Subjekte unseres Verhaltens angesprochen. Reflexion gehört intrinsisch zum menschlichen Verhalten. Wir verhalten uns. Verhalten ist Verhalten in einer Situation aufgrund von Regeln, wie Kant sagen würde, von Maximen oder von Werten, von Ideen und so weiter. Aber auch die Regel, aufgrund wovon wir uns verhalten, wird bewertet. Sie wird anerkannt oder verworfen. Falls sie eine Spezifikation der unbedingten Aufgabe ist, im Gefüge der jeweiligen Grundwerte, ich habe eben ein paar genannt, der Wissenschaft, der Moral, der Kunst und so weiter, ihren Platz hat, also ein Bestimmungsstück der situationsüberhobenen Subjektbestimmtheit ist, hat sie Bestand. So verhalten wir unser Subjekt, so sind wir frei, so sind wir verantwortlich und so weiter. All dies gehört zum Begriff menschlichen Verhaltens. Dessen Rationalität ist also doch komplexer, als das RCM suggeriert. Insofern sollte das RCM als Universaltheorie menschlichen Verhaltens ein längst ausgeträumter Traum sein. Vielmehr ergibt sich aufgrund des Gesagten folgende Stufung. Erstens, Präferenzen im Sinne der Ökonomie sind irgendwelche Güter, das sind Gegenstände, Objekte, Objects of Choice. Es ist da völlig gleich, ob es geht um Unterhosen oder Besuch der Kirche oder was auch immer, irgendetwas, was wir da tun und anstreben können. Objects of Choice. Diese, das ist die zweite Ebene, werden dann aber nicht für sich gewollt, sondern sind eingebettet in einer Regelstruktur, die das sich verhaltende Subjekt normiert. Und diese Normierung, die mag zwar zunächst eine Bestimmtheit aufgrund von Lebenswerten sein, bald aber stellt sich heraus, dass Lebenswerte selbst nur Sinn haben, selbst wiederum bewertet werden, innerhalb von Werten, die wir Eigenwerte nennen können oder autonomen Werten oder ideelle Werten. Jedenfalls solche Werte, deren Geltung nicht in anderem, im Leben etwa ruht oder beruht, sondern die ihre Geltung in sich selbst haben. Etwas ist wahr, nicht weil es für etwas anderes gilt, sondern weil es seine Wahrheit in sich selbst hat. Oder seine Geltung in sich selbst hat. Also wir beugen uns solchen Werten, solchen Regeln autonom, nicht aus Gründen, die unmittelbar durch die Belange des Lebens bestimmt sind, sondern aus Gründen, die unmittelbar durch unsere Subjektivität bestimmt sind. Das waren ja immerhin definierende Momente dessen, was es heißt, Subjekt zu sein. Die unmittelbar durch unsere Subjektivität bestimmt sind. Eigenwerte werden also unmittelbar bestimmend für das Subjekt. Entsprechend überformt die Bestimmtheit durch Eigenwerte unsere Bestimmtheit durch die Belange des Lebens. Man könnte auch sagen, wir versuchen, unsere natürliche Bestimmtheit in einem vernünftigen Rahmen auszuleben. Und genau dieser vernünftige Rahmen ist der Rahmen, von dem ich jetzt spreche. Menschliches Verhalten besteht also nicht bloß aus lebensmäßig orientierten Kosten-Nutzen-Kalkülen. Diese sind vielmehr in einen sie in ihrer Normativität fundierenden Reflexionsprozess einbezogen. Nützlichkeit wird dadurch auch durch Eigenwerte überformt und folglich mit einer anderen Dimension von Bedeutung verbunden. Also es gibt vieles, was nützlich ist oder wäre im ökonomischen Sinne und was wir trotzdem nicht tun. Insofern wird sozusagen dieses Prinzip der Nützlichkeit nochmals einem anderen Prinzip der Bewertung unterworfen. Ja, interessanter und bedeutsamerweise gilt dies nicht weniger für jenes Verhalten von Personen, die Theoretiker des RCM sind, ja, was ich jetzt erzählt habe. Der Theoretiker des RCM, könnte man sagen, verkörpert also den existierenden Widerspruch in seiner Person. Warum? Immerhin ist die Wahl des RCM selbst ja überhaupt keine gegebene Präferenz. Das wäre ja auch sozusagen ein Object of Choice. Kann diese Theorie wählen, kann auch eine andere Theorie wählen. Sondern, wenn man ihn als Wissenschaftler ernst nimmt, das Ergebnis eines geltungsmäßigen Aneignungsprozesses. Das heißt, eine begründete Wahl. Es gibt Gründe für die Wahl. Die angeblich gegebene Präferenz ist daher in einem Netz von Geltungsgründen eingebettet, mitnichten bloß gegeben. Wissenschaftliche Erkenntnis beansprucht Erkenntnis aus Gründen zu sein. Damit ist sie Erkenntnis aufgrund von Werten, von Zwecken oder Zielen, deren Prinzipien Inbegriff, klassisch gesprochen, der Begriff der Wahrheit ist. Also aus Gründen der Wahrheit hat dieser Wissenschaftler für diese Theorie sich entschieden und nicht für eine andere. Sein eigener Geltungsanspruch, der Sinn selbst des RCM, verpflichtet den RCM-Theoretiker auf einen solchen, ihn in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit normierenden Inbegriff. Damit komme ich zur zweiten Voraussetzung, die ich kritisieren wollte. Also das war ja jetzt die Gegebenheit von Präferenzen. Und die zweite Voraussetzung ist die Quantifizierbarkeit des Nutzens. Ich komme jetzt zur Quantifizierbarkeit des Nutzens. Im Rahmen der neoklassischen Auffassung, der Ökonomie, haben Handlungsziele, Objects of Choice, Präferenzen, eine quantitative Bestimmtheit. Während sie zugleich als Nutzen oder wie es dann auch heißt, Improving One's Lot, Verbesserung der Lage oder wie auch immer man jetzt diesen Nutzen weiter benennen mag, ebenso wie als Eigeninteresse, eine, könnte man sagen, empirisch sinnliche Qualität, also was hier als Nutzen oder Verbesserung aufgefasst wird, hat eine empirisch sinnliche Qualität, ein erster Versuch, sozusagen diesen Nutzensbegriff zu bestimmen, erfolgt dann auch im Rahmen von Begriffen wie Pleasure and Pain und die Bilanz. Also es gibt sozusagen empirische Qualifikationen und die bestimmen den Nutzensbegriff. Ohne die Quantifizierung des Nutzens funktioniert die neoklassische Nutzenrechnung nicht. Die neoklassische Ökonomie probiert ja immer sozusagen den maximalen Nutzen zu berechnen mittels Differentialgleichungen. Quantifizierbarkeit des Nutzens ist eine ihrer notwendigen Voraussetzungen. Die Frage ist jetzt, ist Nutzen qua Handlungsziel, das ist das Entscheidende, Nutzen qua Handlungsziel, also könnte man sagen, sind Handlungsziele menschlichen Verhaltens quantifizierbar? Ja, dass ich sozusagen Füller oder Papier quantifizieren kann, zählen kann, ist klar, aber kann ich Ziele, ist ein Ziel menschlichen Verhaltens etwas, das mit einer quantitativen Bestimmtheit verbunden ist? Wenn nicht, hat das RCM ein Problem als Universaltheorie menschlichen Verhaltens. Also wie gesagt, Rationalität betrifft nicht nur Berechnung, sondern auch die Begründungskompetenz des Subjekts. Es verhält sich nach Gründen. Auch der RCM-Theoretiker haben wir gesehen. Gründe können solche der Berechnung und des wirtschaftlichen Nutzens sein, müssen es aber nicht sein. Bekanntlich sieht das kalkulatorische Rationalitätskonzept sich konfrontiert mit dem Problem der Berechnung des Nutzens. Also innerhalb des Utilitarismus und überhaupt innerhalb dieser Modelle ist die Berechnung des Nutzens ein großes Problem und Vergleichbarkeit des Nutzens und so weiter. Ein viel diskutiertes Problem, gerade innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Der übliche Umgang mit ihm spielt sich freilich innerhalb des quantifizierenden Rahmens selbst ab. Also es muss sozusagen die Berechnungsmethode verbessert werden. Nur ein bloß technisches Problem. Aber es bleibt bei diesen Verbesserungen so oder so vorausgesetzt, dass Präferenzen als Handlungsziele quantifizierbar sind. Ohne diese Voraussetzung keine Berechnung des Nutzens, ganz egal ob ordinal oder kardinal. Das ist vielleicht für die Wirtschaftswissenschaftler unter Ihnen interessant, also ordinal im Sinne von mehr oder weniger, kardinal im Sinne von quantitativen Größen wie ich bin 1,85 Meter. Ja, ich könnte auch sagen, ich bin vielleicht größer als Sie. Dann haben Sie die zwei Skalen. Ohne Berechnung kein RCM, jedenfalls nicht als universal oder grundlegende Erklärung menschlichen Verhaltens. Die Frage ist also, ist diese Voraussetzung eine gültige? Ich denke, die Zuschreibung quantitativer Bestimmtheit an Präferenzen oder Nutzen qua Handlungszielen ist erneut Ausdruck mangelnder Reflexivität des RCM. Es variiert im Grunde genommen die wirkungsmächtige axiomatische Rationalität. Dazu jetzt nur das Entscheidende. Rationale Tätigkeit ist, wie dargelegt, auf Geltung bezogen und damit auf Werte qua Orientierungsdeterminanten menschlichen Verhaltens. Nur durch diese Wertbezogenheit des Subjekts, Ist es überhaupt möglich, von einem gewollten oder präferierten Gegenstand im Sinne der Ökonomik wohlgemerkt zu sprechen? Ein solcher Gegenstand ist selbst etwas, dem als Ziel, Zweck oder Präferenz des Handelns ein Wert zukommt. In diesem Gegenstand verbinden sich Wert und Natur zur Einheit. Also das ist nicht nur Wasser, sondern ein Glas Wasser, das ich gerne trinke. Also da wird sozusagen Natur und Idee in eins verbunden. Also ein solcher Gegenstand ist selbst etwas, dem als Zielzweck oder Präferenz meines Handelns ein Wert zukommt. In diesem Gegenstand verbinden sich Wert und Natur zur Einheit. Durch diese Verbindung entsteht eine Wert- oder sinnhafte Wirklichkeit. Das ist Kultur sogar in diesem Glas Wasser. Es trinkt ja aus dem Glas, das Glas ist hergestellt und so weiter. Es ist nicht zu voll und nicht zu leer, freundlicherweise gefüllt von Herrn Gottschlich und so. Es ist nicht bloß Wasser, das aus dem Himmel geflogen ist, gefallen ist. Nicht bloß H2O. Also durch diese Verbindung entsteht eine Wert- oder sinnhafte Wirklichkeit, das ist Kultur. Sogar Subjekte, die auf die Maximierung ihres Nutzens aus sind, schaffen in dieser Bedeutung Kultur. Denn der Wert an Nützlichkeit orientiert ihr Verhalten. Durch diesen Wertbezug schaffen sie eine sinnhafte Welt, eine Welt, die aus Gütern im Sinne von Kulturgütern besteht. Präferenzen im RCM und der neoklassischen Wirtschaftstheorie sind genau solche Güter. Es sind präferierte, also wertbezogene und dadurch wertbehaftete Objekte. Und als präferierte, als etwas, das gewollt wird, sind sie niemals bloße Naturgegenstände. Sie sind gewollte Natur. Und deshalb nie bloß Natur. Weil der Wert, das Handlungsziel, der Zweck, das Gut oder die Präferenz im Sinne der Ökonomik konstituiert, als gewolltes Objekt, kann von ihm, anders als es im RCM geschieht, nicht im Plural gesprochen werden. Denn der Wert, die Orientierungsdeterminante unseres Verhaltens, gibt es nur in der Einzahl, wobei auch Einzahl hier nicht quantitativ verstanden werden sollte, sondern als das eine. Denn nur weil die Güter, von denen es selbstverständlich im quantitativen Sinne viele gibt, sodass numerische Ordnung rechnen möglich wird, durch den Wert konstituiert werden, also die Güter durch den Wert konstituiert werden, Objekte erst durch den Wert Bedeutung als Präferenz, als gewolltes oder angestrebtes Objekt haben, sind sie Güter, sind sie Präferenzen. Bloße Natur ist nie ein Gut oder Präferenz. Indem wir uns in unserem Verhalten auf den einen Wert beziehen, schaffen wir eine aus Gütern bestehende kulturelle Welt. Nur Kraft dieses Wertbezugs gibt es Güter, ist eine Pluralität von Gütern und deren Zählbarkeit möglich. Diese, könnte man sagen, Einheit des Grundes, also der Präferenz, nicht als eines der Güter, Turnschuhe, Unterhosen, Kästenbier, Freiheit, Wahrheit, nicht als eines der Güter, sondern als Ziel, Zweck, Wert oder Maßstab unseres Verhaltens, ist in einem nicht quantitativen Sinne einzig. Es gibt aus begrifflichen Gründen von ihm keine Pluralität, denn diese wäre als Pluralität des einen wieder von ihm konstituiert. So gesehen handelt es sich nicht um eine Anzahl von Verhaltensgründen, sondern um die, sagen wir, Konkreszenz eines einzigen Verhaltensgrundes in die Mannigfaltigkeit seiner Konkreter. In Güter. Das sind alles sozusagen Konkretisierungen eines Wertes. So wie es viele Wahrheiten gibt, eine Wahrheit aber nur einmal gilt, gibt es viele gute Handlungen, die aber auch nur einmal gut sind. Viele schöne Gebilden, Kunstwerke, die jedoch nur einmal schön sind. Sie sind alle Gestalten konkreter Güter, Prinzipiata des einen wahren, guten oder schönen. Als wahr, gut oder schön, sind sie von ihm geltungs- oder bestimmtheitsfunktional bedingt. Präferenzen als Werte genommen sind daher nicht zählbar. Sind sozusagen der Grund der Zählbaren. Güter sind zählbar, klar, sofern man aber sie nur in ihrer quantitativen Bestimmtheit nimmt. Also gerade abstrahiert vom sie definierenden Moment der Wertbestimmtheit. So dass wir es aufs Ganze gesehen, also das heißt strikte genommen, mirabili dictu, auch nicht mehr mit Gütern zu tun hätten. Wertbestimmtheit ist Geltungsbestimmtheit. Und Geltungsbestimmtheit ist qualitative Art. Wahr, falsch, gut, schlecht, schön, hässlich, effizient, ineffizient und so weiter. Diese Wertalternativen sind alles andere als gleichwertig, mitnichten losgegebene Präferenzen. Die Annahme der Wertunbezogenheit von Präferenzen oder Güter ist Bedingung der Möglichkeit ihrer Berechnung. Diese Annahme ist jedoch selbst ein Wertbezug, der einen Sinnzusammenhang bedingt, nämlich genau den Sinnzusammenhang der Nützlichkeitsrechnung des RCM. Nur aufgrund des Wertes und des Sinnes ist sie möglich. Das ist sozusagen das Argument, was ich gerade hatte in Bezug auf den RCM-Theoretiker, jetzt auf der Ebene der Theorie formuliert. Nicht auf der Ebene des Theoretikers und sein Verhältnis zur Theorie. So, damit komme ich eigentlich zum zweiten, mich jetzt wirklich intrigierenden Teil meines Vortrags, nämlich Hegel, die Sittlichkeit und die Reflexivität des Subjekts. Denn was ist nun das Problem mit dieser doch wunderbaren Argumentation transzendentalphilosophischer Art? Nicht, reicht sie nicht aus, um die Deutung des RCM als universale Theorie menschlichen Verhaltens zurückzuweisen? Gewiss. Ja. Aus philosophischer Perspektive allerdings ist das skizzierte transzendentalphilosophische Rationalität doch noch unzureichend, um zu verstehen, wie es zu einer Welt von Kulturgütern, zu einer Welt von Kultur kommt. Kultur ist nämlich objektivierte Freiheit, Ergebnis menschlicher Selbst- und Weltgestaltung. Dieses Kulturschaffen zu begreifen, erfordert mehr als ein, wie es in der modernen Transzendentalphilosophie heißt, und ich werde darüber noch was sagen, mehr als ein axiotisches oder normatives Grundverhältnis. Diesem für die Transzendentalphilosophie maßgebende Verhältnis zufolge ist Kultur das Ergebnis eines Subjekts, das sich gemäß ihm als Subjekt definierenden Werten, Ideen oder Geltungsprinzipien gestaltet. Also ein Subjekt, das bestimmt als Subjekt durch bestimmte Ideen oder Werte, es gestaltet sich gemäß diesen Werten und durch diese Gestaltung kommt eine Welt zustande, die wir Kultur nennen. Also Glas Wasser beispielsweise oder ein Gemälde oder eine Theorie. Eine wissenschaftliche Theorie ist also eine Gestaltung des Subjekts nach Maßgabe des Wertes der Wahrheit. Ein Gemälde, eine Kunstproduktion ist eine Gestaltung des Subjekts nach Maßstab der Schönen. Das ist sozusagen das normative Grundverhältnis und so für alle Kulturgebiete. Das ist das axiotische Grundverhältnis, könnte man sagen. Subjekt, Wert und Ergebnis Kultur. Und das ist, denke ich, auch eine ganz dominante Weise, Normativität zu verstehen. Von Hegels spekulativen Idealismus lässt sich, meine ich, lernen, jedenfalls wenn man die logische Struktur der hegelischen Geistphilosophie nicht aus den Augen verliert und sich folglich als Geistmetaphysik deutet, und müsste eigentlich sagen missdeutet, dann kann man, denke ich, von Hegel lernen, dass genau dieses normative Grundverhältnis, was ich eben skizziert habe, dieses axiotische Grundverhältnis, mit einem Formalismus verbunden ist, der gerade die Verwirklichung oder das Dasein der Freiheit verhindert. Und offen gestanden habe ich lange gebraucht, um das zu verstehen. Hegels Moralitätskritik und die sich daraus ergebende Sittlichkeitskonzeption ist das diesbezüglich relevante Lehrstück. Kant und das RCM teilen nämlich eine bestimmte Grundannahme, haben sie gemeinsam, beide. Normativität, ob jetzt als Nützlichkeit oder einem sonstigen Wert verdankt, lässt sich explizieren durch die Struktur eines sich selbst gemäß Werten, Präferenzen, Ideen und so weiter gestaltenden Subjekts. Im Kern ist dieses, wie schon angedeutet, das axiotische Grundverhältnis Wert, Subjekt, Kultur. Ich nehme an, Herr Wagner hat darüber viel vorgetragen, auch in Bonn. Also ist das axiotische Grundverhältnis, das dann für die nachfolgende kantianisierende Transzendentalphilosophie vom Neukantianismus bis eben in die Reflexionsphilosophie von diesem Hans Wagner oder die Ideenlehre von Werner Flach bestimmend geworden ist. Freiheit ist in diesem Modell im Wesentlichen eine Freiheit zu wählen, sich so oder so zu entscheiden, wie Freedom of Choice der dominante Freiheitsbegriff der modernen Ökonomik ist. Das ist eigentlich bei beiden gleich. Freilich mit dem Unterschied, dass die Präferenzen in der modernen Ökonomik einfach gegeben sind und in der Transzendentalphilosophie natürlich eine Vernunftbestimmtheit ausmachen. Das ist eine Differenz. Aber der Freiheitsbegriff selbst, als Willkür, als das Vermögen zu wählen, das haben die beide. Also wenn wir da etwas finden können, was problematisch ist, haben wir auch etwas, was wir sozusagen beide anwenden können. Die Willkür und damit auch die kausalitätstheoretische Modellierung der Freiheit bleibt in beiden insofern strukturell erhalten, als das Subjekt sich selbst gemäß der ihm eigenen Normativität oder Wertgesetzlichkeit gestaltet, sich dann so oder so in einer geltungsdifferenten Weise zu einem Wert verhält und damit eine Welt schafft. Freiheit ist im Wesentlichen, könnte man mit Kant sagen, praktische oder personale Freiheit. Als solche ist sie Freiheit der Willkür. Willkür verstanden als kausales Vermögen das Vermögen aus Möglichkeiten zu wählen und sie durch Handlungen zu verwirklichen. Von selbst so zu handeln oder anders. Es kommt dabei nicht näher darauf an, ob man dieses Vermögen eher libertarisch oder komptabilistisch denkt, also uns auch als Autoren unsere Absichten auffasst oder unsere praktische Vernunft bloß als Sklave, das heißt Ausführungsorgan, unserer Neigungen deutet. Das ist eigentlich gänzlich unwichtig, weil der zugrunde liegende Freiheitsbegriff als Willkür einfach erhalten bleibt bei beiden. Und eben damit wird das Formalismusproblem schon greifbar. Denn Freiheit soll ja vernünftige Willkür, arbitrium liberum sein, Vermögen vernünftig zu begehren. Worum geht es dann beim Formalismusproblem? Nun, beim sogenannten Formalismusproblem, das von Schiller und Hegel bis Simmel und den Neukantianismus in Bezug auf Kant diagnostiziert und moniert wurde, also von allen wird Kant Formalismus vorgeworfen, geht es im Grunde um die Frage, wie Regeln, die immer allgemein sind, eine bestimmende Funktion für konkrete Handlungen haben können. Wenn menschliche Freiheit nicht zuletzt darin besteht, dass wir uns die Regeln, die unser Handeln leiten, selbst geben, wie verträgt sich dann die Allgemeinheit dieser Regeln mit der konkreten Situation, in der sie zur Geltung gebracht werden? Wie kann Freiheit Dasein erlangen? Wie kann Freiheit, würde Kant sagen, verwirklicht werden? In wirkungsmächtiger Weise wurde Kants Moralphilosophie, wie dessen Transzendentalphilosophie überhaupt, von Hegel des Formalismus bezichtigt. Was besagt Hegels Formalismuskritik der kantischen Moral- oder Sittlichkeitslehre? Gemeinhin wird sie wie folgt gedeutet. Kants Lehre sei ein leerer Formalismus, da das Prinzip der Moral, der kategorische Imperativ der Sittlichkeit, ich nehme an, Sie sind halbwegs vertraut damit, es weder erlaube, spezifische, inhaltlich bestimmte Pflichten abzuleiten bzw. zu rechtfertigen, noch zureichend, wenn es darauf ankommt, zwischen moralisch gültigen und ungültigen Maximen, sagen wir allgemein zwischen moralisch gültigem und ungültigem, zu unterscheiden. Der kategorische Imperativ der Sittlichkeit könne also gewiss keine handlungsleitenden Bestimmungen bereitstellen. Ja, das ist sozusagen der Formalismusvorwurf. Alles schön und gut, diese allgemeine Regel, aber in Konkrete bedeutet sie nichts oder jedenfalls zu wenig. Die Kant-Verteidiger halten dagegen, und zwar immer in derselben Weise. Deren Strategie besteht einfach darin, zu zeigen, dass und wie der kategorische Imperativ genau den Inhalt des sittlichen Willens bestimmt. Also das stimmt alles nicht, ich zeige dir, wie das funktioniert. Also keineswegs bloß formal, gar tautologisch ist, sondern eben wesentlich auf Inhalte bezogen. Der kategorische Imperativ ist wesentlich auf Inhalte bezogen. Und das ist richtig. Stimmt, das ist er. Dennoch schlägt, wenn ich recht sehe, diese Verteidigungsstrategie der Kant-Freunde fehl. Sie beruht auf einem grundlegenden Missverständnis der hegelischen Kritik. Hegel bestreitet nämlich gar nicht, dass der kategorische Imperativ der Sittlichkeit Kant zufolge inhaltsbezogen ist. Bestreitet er überhaupt nicht. Er bestreitet die Legitimität dieses Bezugs. Insofern bleibt die Kritik, der kategorische Imperativ stelle keine handlungsleitenden Bestimmungen bereit, einfach in Kraft. Ihr zufolge kommt kein Dasein der Freiheit, keine Darstellung oder Verwirklichung der Vernunft und damit, ja, so wird die neuere Transzendentalphilosophie das an, keine Kultur zustande. Ne? Kultur ist objektivierte Freiheit. Jedenfalls lässt sich dies mit Kant nicht zureichend begreifen. Gleichwohl ist es nicht so, dass Kant eine derart scharfe Trennung von Geltungs- und Handlungstheorie vorschwebt, wie er gerade in der kantianisierenden Transzendentalphilosophie vielfach das Wort geredet wird. Der Formalismus ist für Kant die Lösung für ein Problem, nicht der Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Das ist für die späteren Transzendentalphilosophie, aber nicht für Kant. Ist die Lösung eines Problems, nicht der Ausgangspunkt, das Ergebnis. Es ist die Handlung als freie und damit auf Geltung näherhin bei Kant, auf moralische Geltung bezogene Tätigkeit zu denken. Das ist das Problem. Wir müssen die Handlung als eine freie verstehen. Vernunft architektonisch gesehen gliedert die Verwirklichungsdimension der Geltung den Gegenstand der praktischen Philosophie bei Kant geradezu aus. Schon in der Kritik der reinen Vernunft heißt es wegweisend auch für die Weiterentwicklung der kantischen Transzendentalphilosophie. Die Gesetzgebung der menschlichen Vernunft oder Philosophie hat zwei Gegenstände, Natur und Freiheit. Die Philosophie der Natur geht auf alles, was da ist, die der Sitten nur auf das, was da sein soll. Während schon hier also der Aspekt der Freiheit, dass etwas, das da sein soll, also zu verwirklichen ist, hervortritt, setzt sich diese Pointierung in der näheren Bestimmung fort. Kant unterscheidet theoretische und praktische Vernunft nämlich so, dass die theoretische Vernunft es mit der Erkenntnis von Gegenständen zu tun hat, die ihr, wie er sagt, gegeben sind, ja, durch die Sinnlichkeit. Der praktischen Vernunft indes geht es darum, ihre Gegenstände gemäß ihrer Erkenntnis wirklich zu machen. Das heißt, die praktische Vernunft hat es mit einem Willen zu tun. Sie bezieht sich auf Gegenstände, die sie selber hervorbringen und damit verwirklichen kann. Bestimmt die Vernunft in ihrem praktischen Gebrauch den Willen doch durch die Vorstellung von Objekten, die sie mittels der Kausalität des Willens eben zur Existenz verhilft. Das heißt, sie werden realisiert. Während der Gegenstandsbezug theoretischer Vernunft oder theoretischer Vernunfterkenntnis, wie Kant auch sagt, darin besteht, den Gegenstand bloß zu bestimmen, besteht der Gegenstandsbezug praktischer Vernunft darin, ihn, wie Kant sagt, ihn auch wirklich zu machen. Praktische Vernunfterkenntnis. Während die theoretische Erkenntnis, die Erfahrung, sich durch ein rezeptives Verhältnis zu ihrem Gegenstand auszeichnet, zeichnet die praktische Erkenntnis, das Wollen, sich durch ein aktives, produktives Verhältnis zu ihrem Gegenstand aus. Bestimmung und Verwirklichung des Willens gehören in der praktischen Vernunft zusammen. Gegenstand der praktischen Erkenntnis zu sein, heißt, wie Kant es auch mal formuliert, die Beziehung des Willens auf die Handlung, dadurch er oder sein Gegenteil wirklich gemacht würde. Das Begehrungsvermögen ist für Kant geradezu das Vermögen, durch seine Vorstellungen Ursache von der Wirklichkeit der Gegenstände dieser Vorstellungen zu sein. Als vernünftiges Begehrungsvermögen ist es ein Begehren dann nicht nach sinnlichen, sondern nach begrifflichen Vorstellungen, nach Begriffen. Das ist eine freie Willkür, ein durch reine Vernunft und nicht bloß durch Neigung oder sinnlichen Antrieb bestimmbares Vermögen nach Belieben zu tun oder zu lassen, das eben verbunden ist mit dem Bewusstsein des Vermögens, seiner Handlung zur Hervorbringung des Objekts, denn sonst blieb es ja ein bloßer Wunsch. Als Willkür ist das Begehrungsvermögen eine sinnliche Kausalität, eine freie Willkür ist ein entsprechendes Vermögen, durch Vernunft in der Sinnenwelt zu wirken. Das ist sozusagen, ja, und wir könnten sagen, nach der modernen Transzendentalphilosophie, ja, diese Wirkung der Vernunft in der Sinnenwelt, das ist eben die Kultur. Ja, das ist das Subjekt, das sich gemäß einer Vernunft bestimmt und seine Welt gestattet. Während der Sinn von Kants Formalismus geradezu darin besteht, den Inhalt des sittlichen Willens bestimmbar zu machen, versucht Hegel klarzumachen, dass Kants Formalismus nolens volens, das Dasein der Freiheit, also die Wirklichkeit der Freiheit, die Verwirklichung der Freiheit, nicht zu begreifen vermag. Wie Hegel sagt, fehlt dem kantischen Guten seiner Abstraktheit oder seines Formalismus wegen ein Prinzip der Bestimmung. Das ist wirklich eine sehr genaue Formulierung von Hegel. Das heißt, es fehlt Kants Transzendentalphilosophie jenes für Hegel spekulativen Idealismus ganz entscheidende methodische Moment. das jedwede Äußerlichkeit von Entgegengesetzten aufhebt, nämlich, wie Hegel es nennt, die Realisierung des Begriffs durch die dem Begriff eigenen Momente des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen. Aus diesem Grund bleiben Form und Inhalt oder Materie oder konkreter und mit Blick auf die praktische Vernunft formuliert, Natur, Triebe, Neigungen und Freiheit, kategorische Imperativ, einander äußerlich entgegengesetzt, genau weil diese sozusagen Begriffsstruktur fehlt. Das ist das Argument. Das Sittengesetz lässt sich, das ist dann die Folge, bloß anwenden unter Voraussetzung von gegebenen oder vorgegebenen inhaltlichen Bestimmungen, die es als formales Prinzip der Sittlichkeit selbst ausschließt, beziehungsweise genauer formuliert, nicht in seiner Form mit ausdrückt. Für sich genommen ist sozusagen dieses Prinzip der Sittlichkeit, dieses kantische Prinzip der Sittlichkeit, also nur ein abstraktes Moment menschlicher Selbstbestimmung, nicht das Prinzip menschlicher Selbstbestimmung. Das ist sozusagen die Differenz. Dazu müsste es auch die Bedingungen seiner eigenen Realisierung im Objektiven enthalten, statt sich auszuschließen und sich damit zu verunmöglichen. Ganz Transzendentalphilosophie, ungeachtet all ihrer unbestrittenen Vorzüge und Größe, bleibt so gesehen im Begreifen der Freiheit auf halbem Weg stehen. Es kann sich daher entgegen der Auffassung des Neukantianismus bei Kant nicht um den Philosophen der modernen Kultur handeln. Das ist ein Titel von einem Buch Rickerts, Kant als Philosoph der modernen Kultur. Und sozusagen dieser Gedanke ist sehr wichtig für viel Philosophie der Nachkriegszeit auch. Auch wenn der inkriminierte Formalismus der Moralität eine moderne Auffassung von Freiheit bzw. des Guten repräsentiert, die für Hegel keineswegs auf Kant beschränkt ist, gehört es zur Größe von Kants Skeptizismus, dass das Formalismusproblem, das Hegel eben durch sein Sittlichkeitskonzept zu lösen versucht, bei Kant besonders prägnant greifbar ist. Der Einbezug von Inhalt ist der wesentliche Punkt, sowohl im Allgemeinen als auch im besonderen Fall der kantischen Konzeption praktischer Rationalität. Wie soll denn die hegelische Konzeption, die das Sittliche als Manifestation des Freien begreift, dass der Begriff ist, also eine Lösung, es wird noch klar, was damit gemeint ist, dass der Begriff ist, eine Lösung sein für das bei Kant diagnostizierte Problem der Irrationalität oder Kontingenz des Inhalts des Sittengesetzes. Neigungen und Triebe, sowie die soziale Situiertheit des Subjekts, die lassen sich doch nicht einfach begrifflich ausradieren. Dem ist so. Nur besteht nicht in der Ausradierung der Natürlichkeit des Subjekts die Pointe der hegelischen Überlegungen, sondern in der Herausarbeitung des vernünftigen Charakters eben diese Natürlichkeit. Ein derartiges Begreifen der Natürlichkeit setzt schon in Hegels Philosophie des subjektiven Geistes ein. Also Sie wissen vielleicht, das ist ein relativ komplexes Gebilde und die erste Form des Geistes ist der subjektive Geist. Und schon da fängt Hegel an, die Natürlichkeit oder die Natürlichkeit des Geistes als vernünftig zu begreifen. Wenn es sich jedoch um das Dasein der Freiheit handelt, also um Zweckrealisierung in der Welt, nicht wie in der Philosophie des subjektiven Geistes, um die Konstitution eines Subjekts, was ist das eigentlich ein Subjekt? Das ist die Frage, die da gestellt wird. Hegel nennt dieses Subjekt auch ein freier Geist, da geht es um die Konstitution eines freien Geistes. Aber jetzt, wenn es um die Zweckrealisierung in der Welt geht, geht es um die Realisierung von etwas, das dieser freie Geist realisiert, also um die Zweckrealisierung dieses freien Geistes, nicht um die Konstitution dieses freien Geistes. Wenn es jetzt um die Zweckrealisierung des freien Geistes geht, müssen die Inhalte maximal rationalisiert werden, sodass Freiheit nicht nur Prinzip von der Form ist, sondern auch vom Inhalt, das Freiheit Prinzip von Form und Inhalt ist. Genauer gesagt, genauer mit Bezug auf Hegel gesagt, könnte man sagen, als Neigungen und Triebe sind sie geistphilosophisch immer schon funktionalisiert als Freiheitsbestimmungen. Denn der objektive Geist, was bei Hegel der objektive Geist ist, betrifft inhaltliche Konstellationen auf der Ebene des objektiven Daseins und damit auf der Ebene der Vernünftigkeit freiheitlichen Daseins oder nochmal anders gesagt, es betrifft Gestaltungen des freien Geistes. Wir sind immer schon auf der Ebene eines Geistes, der frei ist, immer schon auf der Ebene eines Subjekts, das seine Welt gestaltet. Inhalte eines wahrhaft freien, sich Dasein verschaffenden Geistes, also diese Transzendentalphilosophie würde sagen, Kultur schaffen, ja, des Subjekts. Hegel, sich Dasein verschaffender Geist, hört sich vielleicht imposanter an, aber in dem Punkt ist die Differenz nicht allzu groß. Inhalte eines wahrhaft freien, sich Dasein verschaffenden Geistes müssen solche sein, die ihm nicht einfach hingegeben, sondern die Seinigen sind, mit denen er sich also identifiziert, in denen er, wie Hegel sagen würde, bei sich selbst ist. Zudem müssen sie in eine konkrete Handlung münden, das sonst ja gar kein Dasein der Freiheit vorläge. Diese seine Selbstbestimmung soll jedoch selbst vernünftig sein. Sie soll nicht willkürlich oder zufällig sein, sondern soll vernünftig sein. Seine Inhalte, also die Inhalte der Gestaltung, sind daher aus der Form der Unmittelbarkeit in die Form des Begriffs zu bringen und folglich als notwendig auszuweisen. Der Wille ist dann nicht mehr nur formell, wie hier gesagt, oder abstraktes Beschließen. Sein Inhalt ist nicht mehr nur ein unmittelbar vorhandener, Neigung und Triebe, sondern das Werk seiner Freiheit. Das Werk der Freiheit des Willens. Der Wille wählt daher dann nicht nur aus gegebenen Möglichkeiten, er gibt sich vielmehr selbst seinen Inhalt, ist daher nicht bloß formell, sondern auch inhaltlich, also durchgehend frei, bei sich in seinem Anderen. Das ist sozusagen die hegelische Konzeption. Es ändert sich, das sieht man, somit die logische Form des Inhalts. Der Inhalt ist nicht mehr in der Form der Natur, wie bei Kant, sondern der Inhalt wird jetzt Moment der Form des Begriffs. Für Hegel ist der Wille insofern auch keineswegs etwas vom Denken Getrenntes, sondern Selbstdenken, nämlich Denken als Trieb, sich Dasein zu geben, also sozusagen praktische Vernunft im Sinne Kants, Verwirklichen der Vernunft. Und nur so als denkender Wille, wahrhafter freier Wille, wie er sagt. Als solcher freier Wille ist er eine Manifestation des Begriffs, beziehungsweise der Idee. Das Begriff in der Begriff. Manifestation als Tätigkeit eines wahrhaft Absoluten ist für Hegel Manifestation seiner selbst in seiner Äußerung. Nachdem Hegel dieses Absolute, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber ich bin es dann auch gleich wieder los, nachdem Hegel dieses Absolute wesenslogisch, also in der Wesenslogik, in den Begriff aufgehoben hat, das ist etwas, darüber habe ich vor länger relativ viel gemacht, was die ganze kantische Transzendentalphilosophie verkennt. Bei Kant gibt es da noch einen Ansatz. Für Hegel ist das ursprünglich freie Begriff. Also nicht ein praktisches Subjekt oder ein Subjekt, das sich selbst gestaltet. Der Begriff ist das Freie. Und bei Kant gibt es da sozusagen noch einen Ansatzpunkt, der schon bei Kant aber dann gleich in Richtung von Wille und praktischem Subjekt gedeutet wird oder jedenfalls ausgeschlachtet wird, nämlich Kant kennt den Begriff der kosmologischen Freiheit. Ursprung überhaupt einer Reihe von Begebenheiten zu sein. Das hat mit praktischer Freiheit, personaler Freiheit, Freiheit von Subjekten zunächst noch nichts zu tun. Das hat einen ganz anderen Argumentationshintergrund und genau dieser Gedanke, Ursprung, also kosmologischer Ursprung zu sein, genau dieser Freiheitsgedanke nimmt Hegel dann auf und der stellt sich dann eigentlich wie bekannt beim kosmologischen Freiheitsbegriff als Freiheit heraus. Aber dann ist sozusagen die ursprüngliche Qualifikation der Freiheit oder das ursprünglich frei ist der Begriff. Und alles andere, was freie Subjekte sind, dann eben Manifestationen dieses einen Freien. Gut, das ist so ein bisschen der Hintergrund. Ich denke, das ist ein brillanter Gedanke übrigens. Also jedenfalls nachdem Hegel dieses absolute wesenslogisch in den Begriff aufgehoben hat, der Begriff ist das Freie, konzipiert er den weiteren Gang der Logik und den der Realphilosophie als Manifestation des Begriffs. Das sind alles Entäußerungen des Begriffs. Natur und Geist sind in je spezifischer Weise Manifestationen des Begriffs und damit des Freien. Und wie der Begriff ein Verhältnis von Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit ist, so auch jedwede seiner Manifestation, also auch der Wille, beziehungsweise der objektive Geist, beziehungsweise das Sittliche. Dass Hegel in seiner Philosophie des objektiven Geistes durch die Berücksichtigung des abstrakten Rechts, das ist das Moment der Allgemeinheit logisch gesehen, und der Moralität, das Moment der Besonderheit logisch gesehen, hindurch schließlich zur Sittlichkeit, das ist das Moment der Einzelheit gelangt. Das Moment der Sittlichkeit ist eigentlich nichts anderes als die realisierte, also die verwirklichte Freiheit des Begriffs. zur Einzelheit gelangt, also dass er so sein spekulativer Idealismus aufbaut oder expliziert, ist seinem Verfahren des spekulativen Begreifens und der damit verbundenen Konzeption des Begriffs und seiner Realisierung zur Idee verdankt. Da seine Freiheit, Verwirklichung von Geltung oder Normativität lässt sich nur so fassen. Auch für Hegel will der freie Wille wie bei Kant sich selbst. Anders als bei Kant aber werden die Willensinhalte nun gemäß der logischen Struktur oder der Form des Begriffs dergestalt bestimmt, dass sie sich als notwendige Bestimmungsstücke der Realisierung eben dieses Wollens erweisen. Das heißt, die Triebe, die Natur, die zunächst unmittelbare Bestimmtheit der Natur sind und es bei Kant bleiben, die Triebe und Neigungen, die uns bestimmen und die wir dann eben überformen durch den kategorischen Imperativ. Genau diese Triebe oder diese Naturbestimmtheit, diese Triebe, die ergeben sich dadurch als das vernünftige System der Willensbestimmung. Die werden selbst in ihrer Vernünftigkeit gedeutet. Die Entgegensetzung von Sittengesetz einerseits und gemäß dem Gesetz zu gestaltenden Trieben und Neigungen andererseits ist ein Abstraktum wirklich freier Handlungen, das es verhindert, Handlungen als freie zu begreifen. Die Konstellation eines abstrakten Regelsystems, abstrakten Rechts wird Hegel sagen, und eines sich selbst formell bestimmenden Subjekts, Hegel wird das Moralität nennen, reicht dazu nicht aus. Also auch nicht die wahltheoretische ökonomische Public-Choice-Theorie, die nur den methodologischen Individualismus des RCM fortschreibt, sodass sich das Soziale als ein aggregiertes Nutzenkalkül von Zwecken bzw. Präferenzen von Individuen erfassen lässt. Also das Soziale als Instrument des Einzelnen. Das ist natürlich auch ein Gedanke, der sich in sehr viel politischer Philosophie findet. Das Soziale als Mittel, um eigene Zwecke zu erreichen. Also das Soziale als Instrument des Einzelnen. Ja. Indes muss zusätzlich der normative Gehalt der Situiertheit dieses Einzelnen, also des Subjekts, in seiner Verwirklichung von Zwecken in Rechnung gestellt werden. Dieser sedimentierte normative Gehalt liegt in der Sittlichkeit, in jedweder Sittlichkeit vor. Das Dasein der Freiheit, die freie Tätigkeit des Subjekts, erfordert also konkrete intersubjektive oder sagen wir soziale Bestimmungen von Freiheit, soziale Voraussetzungen individueller Freiheit einzubeziehen und sie philosophisch vom Standpunkt der Moderne, Hegel würde sagen, vom Standpunkt des freien Geistes, zu begreifen. Die Gestalt konkreter Sozialität, die Gestalt der Sittlichkeit ist als solche konstitutiv für unsere jeweiligen Wünsche, Absichten, Handlungen und so weiter. Also die sind uns nicht bloß gegeben, die sind uns immer schon in einem normativen Kontext gegeben. Und genau dieser normative Kontext denkt der Hegel mit. Und genau deshalb denkt er, dass er den Formalismus ganz überwinden kann, weil er sagt, wenn ich diesen normativen Kontext nicht mitdenke, dann kommt es aufgrund von dieser allgemeinen Regel gar nicht zu einer einzelnen Handlung. Das ist sozusagen der Gedanke. Die Gestalt konkreter Sozialität, die Gestalt der Sittlichkeit ist als solche konstitutiv für unsere jeweiligen Wünsche, Absichten, Handlungen und so weiter. Nur wo Sittlichkeit ist, egal wo, was für eine, können Handlungen stattfinden. Wahrhaft freie Handlungen finden in einer Sittlichkeit statt, die selbst das Werk der Freiheit ist, in einer freien Sittlichkeit. Die Gestalten der Sittlichkeit müssen also selbst freie Gestalten sein. Und genau so arbeitet sie Hegel als Daseinsgestalten des freien Geistes heraus. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank für den anspruchsvollen und sehr anregenden Vortrag. Ich darf gleich überleiten. Diskussionen, Fragen, Verständnisfragen, Ergänzungen, Kommentare. Bitte schön.
Bitte. Ich habe eine Verständnisfrage. Die erklärt sich da vielleicht auch daraus, dass ich Hans Wagner nie mehr gehört habe. Also, ich glaube, er war nicht, entweder war schon tot oder ebenfalls war er schon, er lehrte nicht mehr, als ich angefangen habe, da zu studieren. Wir haben ja zu Recht gezeigt, dass dieser Begriff der Präferenz als Grundbegriff wenig taugt und haben dann aber gewissermaßen einen anderen Grundbegriff gefunden, bei dem ich mich immer gefragt habe, warum muss man eigentlich nicht erklären, was das ist? Nämlich der Begriff der Geltung. Man hat ihn ja als einen Grundbegriff zum Beispiel bei Habermas auch und dann aber in vielen Strömungen des 19. Jahrhunderts, wo man mich gefragt habe, braucht man den eigentlich in dieser Allgemeinheit? Also braucht man sozusagen hinter der Pluralität von Eigenwerten diesen Begriff der Geltung, braucht man überhaupt sozusagen einen übergeordneten Begriff? Und wenn man ihn braucht, warum ist sozusagen dieser Ausdruck der Geltung denn eigentlich so günstig oder so geeignet? Wir haben später irgendwann mal gesagt, / Normativität, aber das ist es ja nicht nur, ne? Das ist ja allgemeiner irgendwie gemeint mit der Geltung. Aber wie?
Ja, vielen Dank, das ist eine ganz wichtige Frage. Also tatsächlich ist diese ganze Rede von Wert und dann im Verlauf auch von Geltung irgendwann im 19. Jahrhundert aufgekommen, und es gab sogar bei Kant dafür gewisse Referenzen. Also Kant spricht ja selbst immer von der objektiven Gültigkeit der reinen Verstandesbegriffe, und das ist das Problem, das eine Deduktion zu lösen habe und so. Also offenbar geht es in dieser Philosophie um die objektive Gültigkeit, also um die, sagen wir dann eben, um die Geltung. Und ja, die Frage ist, warum braucht man diesen Begriff? Und man braucht diesen Begriff zunächst, und so entwickelt sich das eigentlich auch aus dieser Philosophie bei Kant, wie im Neukantismus und auch in der späteren Transzendentalphilosophie, als Gegenbegriff zur bloßen Naturbestimmtheit. So, und jetzt ist die Frage, wenn wir versuchen, den Menschen und seine Welt zu verstehen, dann sehen wir auf der einen Seite, dass der Mensch und die Welt eine Naturbestimmtheit hat, zum anderen aber, dass über diese Naturbestimmtheit auch noch Gewisses stattfindet, das sich durch eine solche Bestimmtheit gar nicht zureichend beschreiben lässt. Beispielsweise eine Theorie ist nicht bloß, oder in diesem Fall, ich muss jetzt ein bisschen simplifizieren, also mein aufgeschriebener Vortrag, der ist nicht nur Papier mit Tinte und so, also sage ich jetzt mal bloße Natur, sondern der bedeutet auch was. Und jetzt stellt sich heraus, wenn ich versuche, dieses Bedeutungsmoment zu klären, die Neukantianer würden dann sozusagen das Geltungsmoment, zu klären, dass diese Bedeutung eine Zweiwertigkeit hat. Denn entweder habe ich diesen Vortrag oder ich habe ihn nicht. Aber was hier gesagt ist, das kann darüber hinaus, dass ich ihn habe, auch noch wahr sein oder unwahr. Das heißt, ich habe hier jetzt eine Doppelbestimmtheit, die eine andere Qualifikation benötigt. So, und für diese Qualifikation wird dann dieser Begriff der Geltung unter anderem motiviert durch Kants Begriff der objektiven Gültigkeit ins Feld geführt. Und jetzt ist dann die Frage, mit der Geltung, das hört sich so subjektiv an, denn ja, Geltung gilt immer für etwas oder für jemanden und so. Brauchen wir da nicht irgendetwas, was darüber hinausgeht? Dann kommt es beispielsweise zum Begriff des Wertes, aber ja, Wert ist auch immer Wert für jemand, oder können wir von Werten sprechen, ohne dass sie einen Subjektbezug haben? Also solche Diskussionen gibt es dann, und dann heißt es, ja, was ist denn der Wert? Ja, das Wesen des Wertes ist eine Geltung. Und die These, die systematische These, die dahinter steht, und insofern könnte man vielleicht über den Terminus sich streiten, aber ich denke, die Sache finde ich berechtigt. Der sachliche Gedanke, der dahinter steht, ist, dass über diese natürliche Bestimmtheit hinaus Bedeutung immer etwas ist, das gelten kann oder nicht, das sich überhaupt nicht definieren lässt, ohne dass wir einen Moment der Bezogenheit auf ein Kriterium, wenn ich es jetzt mal ohne den Geltungsbegriff versuche zu formulieren, mit einschleusen.
Aber so. Auf ein und dasselbe
Kriterium? Auf ein und dasselbe? Nee, dann ist es so. Und dann ist die nächste Frage, wenn wir das jetzt haben. Jetzt haben wir also zunächst einmal überhaupt Natur und Kultur oder Natur und Freiheit oder Natur, wie wir das jetzt auch nennen, haben wir Unterschied. Und jetzt ist die Frage, ja, was ist denn das, was wir da unterschieden haben? Ist das nur eine und dieselbe Welt? Und dann ist sozusagen auch im Zuge Kants, und das macht der Habermas dann auch mit, vielleicht zu Habermas noch, was dies alles natürlich von Habermas unterscheidet, ist, dass die Vernunft hier subjektorientiert oder subjekttheoretisch gedacht ist und nicht kommunikativ gedacht ist oder intersubjektiv gedacht ist. Wir reden hier einfach vom Subjekt im Sinne von Vernunft, der Vernunft als Geltungsgrund, als Subjektum. Und jetzt reden wir über diese durch Vernunft gestaltete Welt. Ja, dann ist es schon bei Kant so, dass aber Kant expliziert, dass mit Hilfe von Vernunft Vermögen, theoretisches Vermögen, praktisches Vermögen, die spätere Transzendentalphilosophie sagt, ja, wir müssen nicht auf die Vermögen, auf die Aktivität achten, sondern auf das Ergebnis. Und was sehen wir dann? Aus der theoretischen Vernunft entsteht Wissenschaft. Aus der praktischen Vernunft entsteht Politik und Moral und so weiter. Aus der Urteilskraft entsteht Kunst. Also es entsteht ein Inbegriff, es entsteht nicht nur Kultur, ist das Ergebnis von dieser Vernunftgestaltung. Es steht eine Welt, die aus Kulturgebieten besteht. Und diese Kulturgebiete, die unterscheiden sich natürlich. Also die Welt der Wissenschaft unterscheidet sich von der Welt der Politik. Und wenn wir jetzt schon sagen, ja, das Geltungsmoment ist das Bestimmende, dann müssen wir also eine spezifische Geltung für dieses Gebiet ausmachen. Sagen wir mal, naja, in der Wissenschaft ist der primär bestimmende Begriff der Wahrheit, Politik, ich sage das jetzt nochmal so, ist der primär bestimmende Begriff der Gerechtigkeit. Also habe ich hier mal mit dem Wert der Wahrheit oder mit Geltungsbezügen der Wahrheit zu tun, da habe ich mit Geltungsbezügen der Gerechtigkeit zu tun. So kommt diese Terminologie da ins Spiel. Und dann gibt es ganz elaborierte Theorien über Geltung im subjektiven Sinne, im objektiven Sinne und so weiter. Und zwar nicht nur im Sinne, wie wir davon heute sprechen, also subjektiv nur für ein Subjekt oder kollektiv von Subjekten gesprochen, im Unterschied zur objektiven Geltung, das wäre eigentlich viel mehr in der Subjektivität, sondern im Sinne von, dass wenn wir von Werten und von Geltung sprechen, dass wir diese Geltung in sich selbst thematisieren können, also sagen wir mal Wahrheitsstrukturen in sich selbst, aber wir können auch unser Verhältnis zur Wahrheit thematisieren. Da kommen wir in die Dimension beispielsweise der Intentionalität. Dann haben wir sozusagen eine andere Intentionalität im Theoretischen als im Praktischen. Aber diese Intentionalität ist eigentlich nichts anderes als das Verhältnis eines gestaltenden Subjekts zur Objektivität oder zur Normativität oder zur Geltung. Wir können aber auch die Normativität, das Kriterium thematisieren. Ja, dann rede ich vielleicht von der objektiven Geltung mehr im Sinne dieser Tradition. So, das sind die Theoriekonzepte und der Wertbegriff oder diese Terminologie kommt eigentlich, denke ich, durch Diskussionen innerhalb der Wirtschaftswissenschaften, die dann auch im 19. Jahrhundert aufkamen und die Aussagen, die da Lotze dazu gemacht hat. Also das sind eher Instrumentarien. Also später, in der späteren Transzendentalphilosophie wird der Wertbegriff dann zunächst mal ersetzt durch den Begriff der Idee. Das ist ja auch nicht so eine Idee als etwas, das uns normiert und das eine perfekte Gestalt dessen ist, was wir zu erreichen versuchen. Ja, aber das ist nichts anderes als ein Äquivalent als, für Wert, als orientierungsdeterminante menschlichen Verhaltens. Auch wenn dann sozusagen nur die subjektive Assoziation, die mit dem Wert verbunden ist, hier verschwunden ist. Also das sind dann eher so die technischen Feinheiten der Theorien. Aber der Gedanke ist zunächst einmal, es gibt Naturbestimmtheit und es gibt Vernunftbestimmtheit. Und diese Vernunftbestimmtheit ist dann eine Bestimmtheit, die auf ein Kriterium bezogen ist, das Maßstab ist. Und dieses auf ein Kriterium bezogen sein und aufgrund eines Kriteriums gestaltet werden, das wollen wir durch den Begriff der Normativität. Eine Norm wäre in dieser Theorie eigentlich eine ganz spezifische Ausprägung von Geltung, nämlich auf der Ebene des Verhältnisses des Subjekts zur Geltung in der Form einer konkreten Regel. Nicht? Das wäre eigentlich schon, während wir heute in einem ganz weiten Sinne von Normativität und Normative Constraints und so weiter sprechen, dann uns fehlen einfach diese begrifflichen Differenzierungsmöglichkeiten, die es in diesen älteren Geltungs- und Werttheorien gibt. Das ist wieder ein anderes Thema, warum dem so ist, aber ich denke, dem ist so. Ja. Ich hoffe, dass...
Ja, ja. Fragen, Anmerkungen?
Ja, ich möchte nur anschließen an das Wertproblem. Natürlich ist die Rede vom Werten auch problematisch, weil sich im Rahmen der nachkantischen Entwicklung ja eine Wertphilosophie entwickelt hat, die das objektiv interpretiert hat als etwas Bestehendes und nicht gerade im Rahmen der transzendentalen Reflexion, wie Sie mit Recht das herausgearbeitet haben. Aber als zweite Frage, ich bin mir nicht so sicher, ob diese hegelische Kritik an Kant so klar ist, weil sie hat das ja so aufgebaut auf der Differenz von theoretischer und praktischer Vernunft, moralischer Vernunft. Es gibt aber bei Kant, wenn man das System als Ganzes betrifft, anschaut, ja auf andere Ebenen auch noch. Ich möchte nur erwähnen, dass die Frage auch des Schönen da eine Rolle spielt, die weder bei dem einen noch beim anderen einzuordnen ist. Also man hat schon Ansätze beim Kant auch, dass diese Ebenen differenziert werden könnten. Und das ist natürlich bei Hegel in systematischer Weise geschehen.
Ja, man könnte sagen, schon die dritte Kritik, also die Kritik der Otterskraft, worauf Sie sich jetzt beziehen, die hat ja schon so eine Art Einheitsfunktion, nur ist der Punkt da, so wie der Kant das schon in der Einleitung auch darlegt. Es gibt eine unübersehbare Kluft zwischen zwei Gesetzgebungen. Also es gibt eine Gesetzgebung in der theoretischen Vernunft, es gibt eine Gesetzgebung in der praktischen Vernunft und diese Kluft müssen wir jetzt überbrücken. Das heißt, der Ausgangspunkt dieser Überlegungen sind schon diese gegebenen Gesetzgebungen. So, und was eigentlich bei dem Hegel passiert ist, dass er die kantische Architektonik von theoretisch praktisch als solche problematisiert. So, und er versucht durch seine Begriffslehre eine Art Vermittlungsstruktur ins Spiel zu bringen, die dazu führt, dass man dieses kantische Vermittlungsproblem nicht mehr hat. Insofern ist diese Formalismuskritik, die wir ja in der Regel kennen durch Hegels Moralitätskritik, etwas, das sich in Hegels Logik schon findet. Denn was der Hegel einfach sagt, ist, bei Kant bleiben Form und Inhalt, er mag das Prinzip der synthetischen Einheit der Opposition haben und so weiter, letztlich doch einander zu äußerlich entgegengesetzt. Und was sozusagen in der praktischen Philosophie, in der Moralitätskritik passiert ist, dass das so exemplifiziert wird in einem besonderen Fall. Und deshalb kann der Hegel sagen, ja, was dem Hegel, ich habe das auch zitiert, was dem Kant eigentlich fehlt, nach meinem Maßstäben, ist ein Prinzip der Bestimmung. Und dieses Prinzip der Bestimmung, das ist genau die Funktion des hegelischen Begriffs. Und man könnte, ja, ich habe das selbst gemacht in einem ganz langen Aufsatz, man könnte den Kant wirklich so stark wie möglich machen, man könnte diese Inhaltsbezogenheit ausarbeiten, nicht einmal den kategorischen Imperativ, der wird dann sozusagen appliziert auf die innere Willkür, das heißt auf die Zwecksetzung, da sind wir in der Tugend, auf die äußere Willkür, dann kommen wir in die Handlung, dann kommen wir in die externe Willkür, dann werden die auch nochmal spezifiziert, da haben wir einen ganzen Inbegriff von immer spezifischeren kategorischen Imperativen, es wird doch noch klar, wie sehr dieser kategorische Imperativ der Sichtigkeit auf Inhalte bezogen ist. Das ist das ganze Projekt. Und trotzdem wird der Hegel dann sagen, ja schau, aber die Übergänge und die Unterscheidungen, die werden selbst immer noch hinzugenommen und die werden dann sozusagen expliziert. Schönes Beispiel ist, was der Hegel ja auch macht, das vielfach missverstandenes Beispiel, ist diese Geschichte mit dem Depositum. Ein ganz berühmtes Beispiel bei dem Kant, kennen das vielleicht. Jedenfalls, der Kant beschreibt mit Hilfe des Problems des Depositums, also jemand gibt einem anderen ein Depositum, der stirbt aber und der eine, der kann dann mit diesem Depositum machen, was er will. Natürlich ist das illegal weil, und so weiter. Und dann in so einem Fall versucht der Kant, die Wirkung des kategorischen Imperativs zu exemplifizieren. Der Hegel sagt, ja schau, das funktioniert eigentlich nur, wenn es Eigentum gibt. Das heißt, immer um die Wirkung dieses kategorischen Imperativs zu exemplifizieren oder zu verständigen und die Anwendung klar zu machen, brauche ich andere Voraussetzungen, die ich wieder irgendwo anders begründen muss. Und da kann man sagen, ja, aber Eigentum ist doch eine Bestimmung in Kant-Sex-Philosophie. Tja, irgendwo ganz weit am Ende. Ja, und so geht das weiter. Das heißt, nach hegelischen Maßstäben läuft der Kant durch diese, könnte man sagen, vielleicht korrelative Behandlung von Grundbegriffen immer dem Zusammenhang hinterher. Insofern denke ich, und dann das ist eine, das zweite ist, dass dieses Denken, es gibt Normen oder Regeln und wir verhalten uns gemäß diesen Regeln und das ist die Struktur, mit dessen wir unsere Welt verstehen und wir werden auch sozusagen verantwortlich gehalten für die Weise, in der wir diese Regeln anwenden oder nicht anwenden. Das ist wahr, Hegel würde das auch nicht bestreiten. Es ist aber nicht das Grundmodell der Verwirklichung der Freiheit. Das ist das Problem. Herr Gottschlich, ich freue mich, er wird im Dezember in Amsterdam sein, einen Vortrag halten, auf einem Kongress mit dem Thema Normativität, Kant oder Hegel. Und mein Vortrag wird genau über dieses Problem gehen. Also wenn wir anerkennen, dass das, was der Kant so gut gemacht hat, diese ganze praktische Philosophie, und das ist auch für den Hegel so wichtig ist, und dass der Hegel eigentlich nur sagt, ja, aber ich kann diese Verwirklichung der Freiheit nur denken aufgrund von ursprünglichen Voraussetzungen, die ich auch noch explizit machen muss. Und dies in seiner Philosophie als Folge hat, dass das eigentliche Projekt einer praktischen Vernunft oder einer praktischen Philosophie verschwindet. Weil schon in Hegels Logik ist es so, dass das Thema der Philosophie sich herausstellt als die absolute Idee. Und was ist die absolute Idee? Das ist eigentlich die Einheit der theoretischen und der praktischen Idee. Das heißt, es gibt bei Hegel strikt genommen überhaupt keine praktische Philosophie. Das ist sicher eine Philosophie der absoluten Idee. Das ist der einzige Gegenstand. Und da fehlt aber genauso etwas wie eine Metaphysik des Sinn. Und wie können wir jetzt, gegeben, dass es doch ganz wichtig ist, auch für Hegel, wie können wir dann eine kantische Metaphysik des Sinn oder das Projekt einer kantischen Metaphysik des Sinn, also das Projekt der Herausarbeitung eines Inbegriffs von Regeln, die unsere Subjekte leiten sollen, uns verpflichten sollen und so weiter, wie können wir das in eine spekulative Theorie des Geistes einbauen? Ja, das ist ein Folgeproblem. Das ist sozusagen nicht ein Entweder-Oder, es ist ein Beides.
Also ich habe gesagt, Metaphysik der Sitten, um das ging es bei Kant ja schon, um eben eine Konkretisierung. Ne?
Eben, nur ist da der Punkt nach hegelischen Maßstäben, dass genau diese Konkretisierung es lehnt, des Formalismus wegen, aber sie ist ganz wichtig, also wir müssen sie jetzt anders denken, was der Hegel eigentlich gemacht hat. Er hat nur gesagt, ja, wir müssen andere Voraussetzungen denken und wie hat er ausdrücklich gemacht. Aber er hat nicht gesagt, wie sich das sozusagen dieses Projekt selbst nochmal im Rahmen einer spekulativen Theorie verorten ließ. Und das führt heute beispielsweise dazu, dass viele Leute immer von Hegels praktischer Philosophie und so weiter reden. Bei Hegel hat die Philosophie nur einen Gegenstand, das ist die absolute Idee. Und die ist die Einheit von theoretischer und praktischer Idee. Ich frage dann immer, was meinen Sie denn? Was ist denn die praktische, die theoretische Philosophie, die Logik, die Naturphilosophie, die subjektive Geistphilosophie, wie soll das funktionieren, wenn ich das System so versuche einzudenken? Bei Hegel gibt es eine Logik, Naturphilosophie und Geistphilosophie. Das ist etwas anderes als eine theoretische Philosophie und eine faktische Philosophie. Nicht aber die Probleme, die in diesen Philosophien thematisiert werden oder in diesen Philosophieteilen, die sind natürlich relevant. Aber die müssen dann im Rahmen eben einer entsprechenden Begriffsordnung auch expliziert werden.
Ich möchte ganz kurz, was ich meine. Man könnte das Ganze ja ganz einfach sagen, worum es geht, ist ja eine philosophische Sinnkritik.
Eine philosophische
Sinnkritik.
Sinn, ja, richtig.
Ja, und die Frage ist natürlich die, ob die Sinnkritik so aufgefasst werden kann, dass alle Sinnebenen vermittelt werden können, wie es der Hegel natürlich voraussetzt. Und da bin ich skeptisch, weil dann die Eigenart der einzelnen Sinnebenen vielleicht verkürzt wird.
Ja, das ist sozusagen das Thema der Systemphilosophie, nicht? Wie lösen wir jetzt dieses Problem? Ich könnte vielleicht jetzt polemisch sagen, naja, versuchen Sie mal aufzuzeigen, beispielsweise gesetzt, ich hätte so eine Sinnphilosophie oder Hegels, versuchen Sie mal aufzuzeigen, warum es denn schief läuft. Und dann würden Sie das versuchen zu tun. Und dann würde der andere vielleicht fragen, ja, wie machen Sie das? Was bedeuten diese Begriffe? Wie sieht es mit Ihren Methoden aus? Wie hängt das zusammen? Und dann kommen Sie auf einmal merkwürdigerweise in die Situation, auch wieder so ein Sinnganzes zu formulieren. Und dann ist die Folge eher nicht so sehr sozusagen auf dieses Sinnganze zu verzichten, sondern vielleicht, was dann auch bei Hegel passiert, im Neukantismus vorwiegend nicht, aber eben bei dem Rickard schon, aber beispielsweise bei dem Mittelband nicht oder bei dem Hartmann nicht, dann wird die Geschichte der Philosophie verstanden als eine Geschichte von Systemen der Philosophie und nicht so sehr als eine Geschichte von Problemen, weil die Probleme dann selbst eigentlich nur ihre Bedeutung haben in einem Sinnganzen, wie Sie jetzt eben formulierten, oder im Rahmen einer Philosophie. Nicht? Das heißt, wir bereiten nur das nächste Scheitern vor. Aber es ist immer ein Scheitern im Ganzen, wenn wir Philosophen sind.
Soll das schon das Schlusswort sein? Es gibt viele Fragen, die sich jetzt stellen. Noch, haben Sie noch Bemerkungen, Wertbegriffe? Zum Teil sind Ideen, Fragen. Bitte.
Also ich würde die Frage vom kategorischen Hyperlicht doch immer wieder sehr stark. In der Zeit ist die Zeit immanent. Also was ist heute? Was wird heute definiert als moralisch richtig, beispielsweise? Was wurde zur Zeit Kants im 19. Jahrhundert oder bei der noch immer als moralisch gut und richtig definiert? Und zwar, das heißt, die Zeit immer zeitliche Abhängigkeit, unter Anführungszeichen, also Zeit immer nennen. Ja. Wie kann der kategorische Imperativ auf diese Problematik eine Antwort geben?
Ja, ich denke, man könnte ganz allgemein sagen, auch die Philosophen sind Kinder ihrer Zeit.
Ja, nicht? Das
aber wir haben trotzdem die Probleme, die wir bewältigen müssen. Und gerade die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Philosophie, durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte der Philosophie, sehen wir dann auch sozusagen das Spezifische unserer Zeit. Und wir haben dann eben die Aufgabe, im Rahmen dieses Spezifischen unserer Zeit die Probleme so gut wie möglich zu lösen, die Probleme, die schon gelöst sind, beziehungsweise die Lösungsvorschläge, die gemacht sind, in irgendeiner Weise zu integrieren. Und ja, wie gesagt, in gewissem Sinne bereiten wir uns Erscheinen vor, aber es bleibt uns keine andere Möglichkeit. Wir können immer nur sagen, sozusagen von unserer Perspektive aus, in aller intellektuellen Redlichkeit kann ich zu diesem Ergebnis kommen. Und dieses Ergebnis, davon hat man dann den Anspruch, dass es so ist und nicht anders. Ja, das ist jetzt nicht so, dass ein anderer auch kommt, weil ja, wenn man diese Art von Philosophie betreibt, dann hat die Philosophie es natürlich mit Gründen zu tun oder andersrum formuliert mit dem Ganzen. Ja, wenn ich vom Ganzen rede, dann gibt es nur eins. Ja, gibt es nicht so ein Sinnganzes haben und ich habe eins, dann hat entweder einer von uns es nicht oder wir uns beide nicht. Weil zwei Ganzen wieder kann schon sagen, das wäre ein Widerspruch. Das heißt, wir müssen immer wieder versuchen, dieses Ganze oder diesen Grund zu formulieren. Und zwar in einer Weise, dass wir versuchen, das, was schon formuliert ist, auch in Rechnung zu stellen und zugleich das Problematische, was wir entdeckt haben, in irgendeiner Form zu bewältigen. Und das ist das eine. Und was der kategorische Imperativ betrifft, würde man sagen, ja, wir haben eben immer dieses Problem, das Prinzip der Moralität. Und wir müssen bestimmen, was es ist, wir müssen begründen, warum es so ist, wir müssen über die Methoden reden und so weiter, wir müssen über die Folgen reden, wir müssen das immer wieder tun. Und dann mag es sein, dass wir gewisse Dinge sehen, die der Kant nicht gesehen hat, aber dass wir sozusagen immer wieder dieses Problem der Idee des Guten thematisieren müssen in einer adäquaten Weise, das bleibt. Nicht? Und wenn man dann sozusagen über den Fortschritt reden will, dann kann man sagen, naja, es gibt da verschiedene Modelle, manche Modelle versuchen sozusagen eine vernunftimmanente Bestimmung dieses Guten, andere versuchen eine externe und so. Da gibt es alles Argumente dafür, weshalb man in der einen Weise vorgeht und nicht in der anderen Weise. Nicht? Insofern ist es zwar, sind wir zwar Kinder unserer Zeit, aber wir sind auch so Kinder unserer Zeit, dass wir irgendwann erwachsen werden und versuchen, unsere Zeit dahin zu gestalten.
Vielleicht noch eine eher äußerlich kurze Frage. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Sie auch für Ökonomen unterrichten in den Niederlanden, das heißt Philosophie für Wirtschaftler. Und ich gehe mal davon aus, dass Sie die Ökonomen und Ökonominnen mit diesen Überlegungen zum Vernunftbegriff ja auch jetzt nicht verschonen. Das heißt, und die Frage wäre jetzt einfach eine empirische, simple Frage, wie reagieren Ökonomen, wenn auf die davon ausgehen, das sind Naturgesetze, mit denen wir es zu tun haben, das wird gar nicht hinterfragt, so scheint der gesagte Wissenschaft zu sein, und sie machen ihnen sozusagen den ganzen Zinnober auf, was hat die Mathematik da verloren, von der die Exaktheit der Wissenschaft erlebt, in Bezug auf die Präferenzen, was hat die Unmittelbarkeit des Gegebenseins, das ist alles, das sind Chimären. Wie reagieren die darauf? Das wäre jetzt einfach
nur eine. Ja, das ist eigentlich eine recht vielschichtige Frage, weil Ökonomen, das sind natürlich die Studenten, das sind aber auch sozusagen die Professorenschaft. Und ich habe da gut, vor ein paar Jahren habe ich damit aufgehört. Ich gebe nur noch eine Lehrveranstaltung für. Ich gebe eine Lehrveranstaltung noch für Studierende, die so einen kombinierten Studiengang Geologie und Ökonomie machen. Insofern bin ich schon noch interessiert, aber ich habe dann doch festgestellt, dass sich das Verhältnis zu dieser Problematik geändert hat in den letzten Jahren bei den Studenten. Also als ich anfing mit diesen Dingen, so 2005 bis 2010, waren die sehr gut und sehr interessiert und die meisten anderen, die konnten mit diesen Art von Reflexionen, also Zeit zu denken, gar nichts anfangen. Die wollten eigentlich nur Rezepte haben, wie man so schnell wirklich irgendwie Geld beischafft auf sein Konto. Und das lernen wir hier an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Das war sozusagen die Haltung. Und natürlich gibt es auch immer Ausnahmen, Studenten, die einen breiten Horizont haben, die sich auch für die Grundlagen interessieren und so weiter und so fort. Und jetzt ist es aber so, in den letzten Jahren stelle ich immer stärker fest, dass der überwiegende Teil dieser Studenten im Grunde auch schon einsieht, dass das ganze Verfahren problematisch ist. Nur dominant bleibt dann eben immer noch die Berufsperspektive. Ja, mag ja sein, dass es alles stimmt, aber wenn ich hier auch eine gute Note habe, dann kriege ich auch schon einen guten Job. Also man muss natürlich mit Gedanken machen. Also Zeit zum Denken, oder jedenfalls Sinn zum Denken fehlt da teilweise. Bei diesen Geologen ist das erfreulicherweise nicht so, weil das sind eigentlich Leute, die zunächst einfach Ökonomie studieren wollten, aber die alle ein ökologisches Interesse haben. Und die sind ohnehin sensibel sozusagen für die Grenzen des wirtschaftlichen Umgangs mit der Natur. Deshalb da mache ich auch was über Natur und Ökonomie und so. Aber, also da muss ich sagen, entwickelt sich das Ganze also zum Guten, was die Sensibilität betrifft. Aber bei den Professoren ist es anders. Weil die sind natürlich seit 30 Jahren aufgewachsen in dieser Chicago School Economic. Das wäre ja ganz schlimm, wenn die jetzt anerkennen würden, naja, ich habe das jetzt 30 Jahre so gemacht und sehe jetzt ein, dass ganz falsch ist und all meine Aufsätze, die ich geschrieben habe, ziehe ich zurück. So funktionieren die Menschen nicht. Das heißt, man versucht zunächst einfach das eine weiterzumachen und technische Details, deshalb habe ich jetzt auch noch etwas mehr gesagt über diese ordinalen und kardinalen Unterscheidungen und so, und das Skalen. Man muss jetzt sehen, dass die Dominanz dieser Neoklassik eigentlich doch ins Schwanken gekommen ist. In den letzten Jahren gibt es viele Nobelpreise für andere Ansätze, Kahnemann, mit so eher psychologisierende Ansätze und so weiter. Also es wird sehr, sehr stark auf, oder viel stärker auf die empirische Qualifikation wirtschaftlichen Verhaltens geachtet. Und das führt einfach dazu, dass man viel positiver steht.
Aber es wird da nicht eher die Rationalität in Zweifel gezogen als die Orientierung an Präferenzen, also
da
bei Welten und so Sachen gesehen, dass sie sagen, ja, mit der Rationalität ist nicht so weit her in unserem tatsächlichen Verhalten. Ja.
Richtig,
aber
jetzt.
Damit ist für Philosophen auch nicht so viel gewonnen.
Richtig, also was sich dann tut, dann tun sich wieder neue Probleme auf. Sozusagen, man treibt da mit dem Belzebub den Teufel auf. Also ja, da muss man schon achten. Aber es ist zunächst so, dass man hier präsentieren muss. Was dann entsteht, ist so eine Art, ja, man könnte das sagen, das Laien des Postmodernismus, dann ist alles relativ und so weiter und dann jeder seine eigene Wahrheit. Ja, dann gibt es aber wieder einen anderen Argumentationsbedarf. Nicht, da muss man sozusagen anders ansetzen. Dann ist das, was ich hier jetzt vorgetragen habe, zunächst gebraucht. Aber genau deshalb ist es vielleicht interessant, den Hegel, dieses Sittlichkeitskonzept Hegels ins Spiel zu bringen. Weil was sieht man da? Dass man auf der einen Seite die Vernunftbestimmtheit oder die Rationalität hat und auf der anderen Seite die Situiertheit hat. Das heißt, jetzt hat man also ein Instrumentarium, mit dem man diese beiden Lager irgendwie ja, in Schach halten kann, sage ich mal. Nur das Problem ist, dass jedenfalls bei uns, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, also in den Niederlanden ist es so, alles, was mit Geschichte der Wirtschaft und Geschichte der Wirtschaftstheorie zu tun hat, ist einfach aus dem Curriculum verschwunden. Es gibt nur noch sozusagen technische Fächer. Wie werde ich so schnell wie möglich Millionär? Und das wird dann sozusagen wie in Kulturgebieten, wird das dann so ins Curriculum ausbuchstabiert. Das heißt, noch anders als vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, kann man nicht davon ausgehen, dass diese Leute überhaupt ein Wissen der Hegel ist, geschweige denn, dass sie Hegels Rechtsphilosophie man in der Hand gehabt haben. Also es gibt ein Vermittlungsproblem, es gibt ein Zugangsproblem. Der ganze Sinn für diese Reflexionsfragen ist etwas verschwunden und daraus entstehen dann Kommunikationsschwierigkeiten. Ja, ich weiß noch, was ich anfing. Also die meisten Elternkollegen, die kennen alle Max Weber, die kennen alle sozusagen Grunddebatten auch in der Philosophie. Aber die heutigen, für die sind das Fremdwörter. Und dann reden wir von Max Weber und so, da reden wir noch nicht von Kant und Hegel.